Vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier über ein Thema zu sprechen, das mir tatsächlich sehr am Herzen liegt. Das ist die frühe Tritis und deren Erkennung. Es ist gar nicht so leicht, wir werden das sehen. Und ich möchte anfangen mit einem Fall, einem ziemlich klassischen Fall für Österreich. Die Frau Meier, die mit 56 Jahren in Wien lebt, sie arbeitet als Angestellte. Sie beschreibt seit einigen Wochen eine Morgensteifigkeit in den Gelenken von über einer Stunde, von 90 Minuten oder bis zu 2 Stunden. Und sie sagt, es tun ihr 3 Gelenke weh, das wären kleine Gelenke. Sie sagt auch, sie wären geschwollen. Sie entschließt sich dann nach 4 Wochen einen niedergelassenen Arzt, einen praktischen Arzt, also zu ihrem Hausarzt zu gehen, und sie bekommt eine Woche später bei dem einen Termin. Zunächst einmal die Frage natürlich, ist das eine Arthritis, ist das eine Früh, natürlich, aber was ist das genau? Ich würde gerne 2, 3 Schritte zurückgehen und ein paar Sachen definieren, die man grundsätzlich ganz kurz angehen muss. Begriffe, die Arthralgie ist einmal der Gelenkschmerz ganz ohne eine Gelenkschwellung. Und der Arthritis, wie Sie alle wissen, bezeichnet man den Gelenkschmerz mit der Gelenkschwellung und den typischen inflammatorischen Marker einer Überwärmung oder vielleicht sogar einer Rötung. Und die Arthrose wäre eine knöcherne Schwellung, über die wir noch sprechen. Die Arthrose deswegen, weil sie sehr, sehr häufig ist, weil es die häufigste Differentialdiagnose natürlich ist in der Rheumatologie. Es ist aber so, dass der Patient hier relativ typische Angaben macht und eine relativ typische Anamnese normalerweise schon von sich aus erzählt in der Ambulanz oder bei Ihnen in der Ordination. Die Arthritis wird ganz, ganz oft beschrieben als ein Gelenkschmerz, vor allem in Ruhe, vor allem wenn die Patienten aufwachen in der Früh. Das ist auch erklärbar durch die Interleukinausschüttung in den frühen Morgenstunden, dass die Patienten wirklich einen schmerzgestörten Schlaf auch haben. Die Entzündung schläft nicht. Und die Morgensteifigkeit, die dann resultiert, die ganz oft bis in die Mittagsstunden geht. Die Patienten beschreiben ein Fauststoßdefizit bis 12, bis 1. Also auf jeden Fall lang und auf jeden Fall länger als 60 Minuten im typischen Fall. Das Ganze wird normalerweise im Laufe des Tages besser. Wärme tut nicht so gut, muss jetzt nicht sein, aber typischerweise ist die Kälte doch viel angenehmer für die Patienten. Im Gegensatz dazu die Arthrose, die oft als Anlaufschmerz schon, wenn eine Ruhephase besteht, das kann aber irgendwann unter Tag sein, beschrieben ist, ein Ermüdungsschmerz, das Ganze ist bei Belastung eher schlechter. Die Patienten sagen schon auch, wenn man sie nach einer Morgensteifigkeit fragt, dass sie das kennen, aber die meinen dann, sie gehen nur bis, ich weiß nicht, zum ersten Mal Hände waschen und dann ist es schon sehr viel besser. Also nur 10 Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, typischerweise nicht länger. Gut, wenn man den Patienten jetzt anschaut im Gelenkstatus und ihn angreift und ihn untersucht und palpiert, dann ist die Arthritis schon ganz anders. Die Arthritis ist weich, es ist hier so eine teigig weiche Schwellung, als wäre vielleicht ein Stück Stoff dazwischen. Und bei der Arthrose ist das Ganze knöchern und hart. Skizziert das normale Gelenk daneben die Arthrose, wo eben der Knorpel vollkommen aufgebraucht ist und das ganze Knöchern proliferiert. Es kommt zu so einer Plusvariante der Knochen, das spürt man. Und die Arthritis, die teigig weich ist und hier in dem Präparat sehr schön zu sehen, dass hier inflammatorische Zellen sich ansammeln und das Ganze spürbar und schmerzhaft ist. Wir wissen schon von der Verteilung der Gelenke, die dem Patienten wehtun oder die geschwollen sind, dass sie relativ typisch sein können für bestimmte Krankheitsbilder. Die Fingerpolyarthrose, das kennen Sie alle, die Heberdenarthrose, die Bouchardarthrose in den distalen oder proximalen Interphalangealgelenken, aber auch die Arthritiden, hier in dem Beispiel die Rheumatoide Arthritis, die ganz ein typisches Befallsmuster zeigt in den MCP und in den PIP-Gelenken und ganz, also eigentlich nicht in den distalen Interphalangealgelenken. Die Psoriasis Arthritis zum Beispiel kann strahlförmig auftreten oder nur in den distalen. Also das Muster der Verteilung zeigt uns eigentlich schon ganz schön, was das ungefähr sein könnte. Hier noch einmal ein Bild, das wirklich leicht erkennbar, glaube ich, eine Fingerpolyarthrose ist. Das spannend, richtig, das sind knöcherne Schwellungen, vor allem in den DEP, aber auch eigentlich in den proximalen Interphalangealgelenken. Gut, zurück zur Frau Meier. Was könnte das nun sein? Das Ganze ist teigig weich, das Ganze ist eine Arthritis und da fällt einem sehr, sehr viel dazu ein, zumindest als Rheumatologe, aber auch im niedergelassenen Bereich kennt man doch sehr viele dieser Erkrankungen, glaube ich, sehr gut. Die häufigste natürlich die rheumatoide Arthritis. Wenn das Ganze aber mit einer Psoriasis zum Beispiel einhergeht oder auch mit einem entzündlichen Rückenschmerz, dann denkt man sehr schnell auch in die Richtung einer Spondylarthritis. oder eine häufige Differentialdiagnose, auch an die man zumindest denken muss, je nachdem, was der Patient Ihnen auch berichtet aus seinem Leben. Wenn es eine Kindergärtnerin ist, die vielleicht mit Ringelröteln viel Kontakt hat oder selber Kinder hat, dann würde man vielleicht auch an Parvoviren denken oder gegebenenfalls auch an Hepatitisviren, die hier eine Rolle spielen können. So gibt es eine ganze Reihe. Die häufigste Differentialdiagnose ist aber eben die rheumatoide Arthritis, die ungefähr 1% der Bevölkerung betrifft. Das sind in Wien fast 17 oder ungefähr 17.000 Patienten vermutlich. Diese Patienten sind sehr viel häufiger Frauen, das ist 2- bis 3-mal häufiger und hat einen Altersgipfel von 40 bis 60 Jahren. Das Ganze verläuft in Schüben. Und zwar chronisch, das heißt eine chronische Erkrankung, aber es kommen Schübe und dem Patienten geht es auch ganz ohne viel Einfluss dazwischen, oft einmal zeitweise besser. Das Problem ist nur, die rheumatoide Arthritis zerstört die Gelenke und ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für die Behinderung à la longue. Und daran denken wir vielleicht zu wenig, ist es schon auch, vor allem natürlich unbehandelt oder schlecht behandelt, mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden. Ähnlich kardiovaskuläre Erkrankung ist hier die Lebenserwartung verkürzt. Ein Slide, durch das ich nur kurz führen möchte, ist eine sehr, sehr schöne Arbeit von Professor Smullen letztes Jahr im 2016, dass die Erkenntnisse, die wir haben das noch nicht vollständig irgendwie im Bild, was tatsächlich alles passiert, damit eine rheumatoide Arthritis entsteht. Wir wissen aber, dass es sehr wohl genetische Voraussetzungen gibt, die sind sicher nicht alles. Eineiige Zwillinge bekommen auch nicht beide eine rheumatoide Arthritis. Es kommt danach zu mehreren Hits, wie Sie das nennen, zu mehreren anderen Ereignissen, zum Beispiel die Periodontitis, die in Zusammenhang gebracht wird, oder auch Darmkeime, das Mikrobiom im Darm, wo offensichtlich ein Zusammenhang besteht. Wenn das dazukommt, ist das sozusagen Ausbrechen der rheumatoiden Arthritis à la longue wahrscheinlicher. Und auch das Rauchen, das bei jedem Raucher zu einer Citrullinierung in der Lunge führt. Und wir wissen ja, das ist hier bei den Autoantikörpern dargestellt, dass es anticitrullinierte Antikörper gibt, die eine sehr, sehr große Rolle in der rheumatoiden Arthritis spielen. Also auch hier ein Zusammenhang, das kommt wieder dazu. Und irgendwann kommt es zu einer asymptomatischen Synovitis. Wir wissen auch, dass die Antikörper schon Jahre vor den ersten Symptomen da sind und erst später, dass diese Pre-Arthritis, erst später kommt es dann tatsächlich zum Ausbruch und zu den ersten Symptomen. Wir sehen das prinzipiell skizziert so, das Ganze ist eine Entzündung, die Krankheitsaktivität ist da mit geschwollenen, druckschmerzhaften Gelenken, ist eine systemische Erkrankung. Sie führt prinzipiell zu Destruktionen, das ist das Problem. Und das Ganze letztlich zu einer Behinderung, einer eingeschränkten Lebensqualität für den Patienten und auch hohen Kosten für den Patienten und auch für die allgemeine Gesellschaft. Die Destruktionen möchte ich ganz kurz zeigen in einem Röntgenbild in 2. Man sieht hier in dem quergehaltenen Röntgenbild im Bild C eine typische Erosion und eine Spätfolge im länglichen Bild. Das ist ein Oskarpale, eigentlich ein vollkommenes Verbacken der Handwurzelknochen mit einer Funktionseinschränkung und einer Versteifung. Das Problem ist, dass all das, jetzt nicht das Oskarpale in seiner vollen Form, aber die Erosionen, und das wissen wir jetzt schon seit 10, 15 Jahren oder länger, schon ganz früh in der Erkrankung auftreten. Oft schon in den allerersten Jahren, in den ersten 2 Jahren der Symptome, also nach Symptombeginn. Wir haben uns jetzt damals gefragt, wann eigentlich der optimale Zeitpunkt für diese Therapie ist. Letztlich ist die rheumatoide Arthritis eine jahrzehntelange Erkrankung und man könnte sagen, gut, man wartet jetzt einmal ab, das war auch früher so. Oder ist es vielleicht von Vorteil, da wir ja wissen, die Entzündungsaktivität und auch die Destruktionen sind in den ersten Monaten am größten, ist es nicht vielleicht von Vorteil, hier anzusetzen? Und das ist eben die Untersuchung, die wir damals gemacht haben. Wir haben eine Studie initiiert und haben sie Vera-Lehrer-Studie genannt. Vera steht für Very Early Rheumatoid Arthritis. Damals war es so, dass die Früharthritis definiert war als 1, 3, 5 Jahre nach Symptombeginn. Alles war früh. Wir haben uns gedacht, wir schließen Patienten, die zu uns einfach in die Ambulanz kommen, ein. Und zwar die, die sehr, sehr früh kommen, also very early, nur 3 Monate nach Symptombeginn, geben wir in die eine Gruppe und in die andere Gruppe die, die nach 12 Monaten zu uns kommen. Wir haben die Patienten gematcht, das heißt nach Alter und Geschlecht, sodass eigentlich wirklich der einzige Unterschied die Symptomdauer war und haben sie auch gleich behandelt, so wie das damals in der Ambulanz üblich war. Das heißt, hier sieht man eine rote und eine blaue Linie und die Krankheitsaktivität sozusagen als Parameter. Die Krankheitsaktivität im DAS-28, den haben Sie vielleicht schon mal gehört aus Studien, prinzipiell ist es so, dass wenn diese Krankheitsaktivität einen hohen Wert hat, dann ist die Aktivität auch hoch. Man sieht in beiden Gruppen, in der roten Vera, in der sehr frühen Gruppe und in der blauen spätfrühen Gruppe, sind sie am Beginn vor Behandlung in der hohen Aktivitätsgruppe. Nach Einsatz der Basistherapie, die wir bei allen Patienten gegeben haben, sinkt die Vera-Gruppe signifikant nach 3 Monaten und nach 6 Monaten dann wirklich auch in die Low-Activity-Range und bleibt dort über die ganzen 3 Jahre der Beobachtung. Und inzwischen haben wir aus anderen Kohorten auch Daten, dass das Ganze noch viel länger geht. Die Lehrergruppe, die späte frühe Arthritis-Gruppe, sinkt nicht so rasch und kommt eigentlich auch nie im Durchschnitt in die Low-Activity-Gruppe, auch nicht nach 3 Jahren. Also schon wirklich ein Riesenunterschied, der uns zeigt, dass die Vera-Gruppe nach nur 3 Monaten schon stark profitiert und das eigentlich bis zum Studienende. Die Radiologie, die ich vorher gezeigt habe, ein Outcome-Parameter, der wichtig ist für uns natürlich, das ist de facto sind das irreversible Schäden. Das ist wiederum der Larsen-Score, der damals in Verwendung war, hauptsächlich ist eben, wenn er hoch ist, natürlich schlecht. Zum Zeitpunkt der Erstvorstellungen unserer Ambulanz waren beide Gruppen relativ niedrig und man sieht hier, dass der Hauptunterschied, wenn man den Kurvenverlauf sich anschaut, im ersten Jahr passiert. Das heißt, die Lehrergruppe steigt sehr viel steiler an, um dann ab dem Zeitpunkt 1 Jahr eigentlich parallel zu verlaufen. Das zeigt uns, dass wir im ersten Jahr der Behandlung oder im ersten Jahr noch einen riesen Unterschied haben. Wir können die Krankheit offensichtlich nicht ganz aufhalten, aber wir können sie auf einem ganz anderen Niveau halten mit der sehr, sehr frühen Therapie. Man sieht sogar hier, dass nach 3 Jahren bei der Vera-Gruppe noch nicht einmal der Ausgangswert erreicht wurde der Lehrergruppe. Insgesamt also ein klarer und ein anhaltender Vorteil für die Basistherapie der sehr, sehr frühen rheumatoiden Arthritis. Es gibt, wir haben das damals Window of Opportunity genannt, es gibt dieses Window of Opportunity in der sehr frühen RA. Gut, die frühe Therapie braucht eine frühe Diagnose. Wenn man sich hier das Bild mit dem blauen Hintergrund anschaut, eine etablierte, deformierte rheumatoide Arthritis, die wir zum Glück gar nicht mehr so häufig sehen, dann ist es keine große Herausforderung für einen Rheumatologen. Es ist die frühe rheumatoide Arthritis, die wirklich schwierig ist zu diagnostizieren, oft auch für uns. Der Verlauf ist uncharakteristisch, das ist nicht symmetrisch, das verläuft nicht ganz nach Lehrbuch und nach dem Fall auf der anderen Seite. Und trotzdem ist es hier die wichtige Zeit und sozusagen der Schlüssel eigentlich zum Erfolg. Ich möchte kurz die Klassifikationskriterien zeigen und eigentlich nur das Wesentliche aus ihnen. Die haben wir im Jahr 2010 entwickelt. Sie zeigen sehr gut eigentlich, was bei einer frühen rheumatoiden Arthritis wichtig ist. Es sind keine Diagnosekriterien, also man geht nicht her und hakt es ab, aber sie klassifizieren, das heißt, sie zeigen so das typische Bild, damit man das einordnen kann. Man sieht in dem ersten großen Block, dass viele Gelenke von Bedeutung sind, vor allem dann, wenn kleine Gelenke dabei sind, also kleine Fingergelenke. Das bringt viele Punkte und viele Punkte macht eine rheumatoide Arthritis wahrscheinlicher. Dann die Antikörper. Den Rheumafaktor kennen wir schon sehr, sehr lang. Er ist nur oft einmal auch bei ganz gesunden Patienten da. Wir wissen auch, dass er mit dem Alter steigt. Und wir wissen seit einigen Jahren ganz klar, dass es der hochpositive Rheumafaktor ist und auch die hochpositiven Anti-CCP-Antikörper, die ACPAs, die wichtig sind für die Diagnose. Man sagt so 3-mal der Normalwert, ist wirklich sehr, sehr verdächtig, dass das Ganze eine rheumatoide Arthritis ist. Natürlich, wenn die Klinik dazu passt. Mehr als 6 Wochen bringt auch einen Punkt, weil die selbstlimitierenden, vielleicht Parvovirus oder so Arthritiden, da schon von alleine ausscheiden und natürlich Entzündungsparameter. Jetzt für Sie, wenn Sie einen Patienten eben sehen mit Gelenkschmerzen, Sie haben diesen Tastbefund, das ist eine weiche Schwellung, Sie sagen, das ist eine Arthritis und der Patient gibt auch die ganz typische Anamnese an, dass er in Ruhe und der Morgenschmerzen hat und eine Morgensteifigkeit, dann könnte man natürlich hingehen und ich glaube, das wäre sicherlich differentialdiagnostisch wichtig, dass man ein Labor veranlasst mit einem Blutbild, mit Leber-Nieren-Funktion, Entzündungszeichen. Wenn es möglich ist für Sie, das ist vielleicht logistisch gar nicht so leicht oder dauert vielleicht auch zu lang, auch Antikörper bestimmen, je nachdem, was da im Raum steht, vielleicht auch ANAs, wenn es Ihnen verdächtig vorkommt oder natürlich Hepatitis-Blut. Dann könnten Sie Röntgenbilder schon veranlassen, der Hände und der betroffenen Gelenke. und auch der Vorfüße. Das ist ein wichtiger Punkt. Oft haben die Patienten noch gar nicht wirklich Beschwerden in den Vorfüßen, aber wir wissen, dass in den Vorfüßen, gerade im MTP5, oft schon Erosionen, oft schon die ersten Erosionen eigentlich zu finden sind. Also die sollten auf jeden Fall auch dabei sein und mit all dem sollten Sie den Patienten dann in die Rheumaambulanz oder zu einem Facharzt für Rheumatologie schicken, je nachdem, was praktikabel ist, eben im Vorfeld schon, wenn nicht, lieber bald schicken. Was passiert denn bei uns? Was ist unser Ziel? Prinzipiell zurück zu dem Slide von vorher. Wir wollen natürlich die Entzündung in den Griff kriegen, wir wollen die Entzündung hemmen, um diese ganze Kaskade der Erosionen, der Destruktionen, der Behinderung für den Patienten zu unterbrechen. Wie machen wir das? Natürlich mit NSAR, aber eigentlich ehrlich gesagt total zurückhaltend heutzutage. Wir verwenden sie nur mehr symptommäßig, wenn es unbedingt sein muss und so kurz wie möglich. Das Cortison hat immer noch einen wichtigen Stellenwert, gerade zu Beginn der Erkrankung in den ersten 6 Monaten. Viel länger wollen wir es eigentlich nicht geben, da soll es eigentlich schon ausgeschlichen sein. Und die Basistherapeutika, die wir sofort beginnen, sollten da schon wirken und vollgreifen. Nur ein Slide, weil ich glaube, wir hören heute noch einen sehr interessanten Vortrag vom Professor Köller zu dem, was es Neues gibt in der Rheumatologie. Nur ganz kurz, Methotrexat ist nach wie vor unser Goldstandard. Wir geben es sehr, sehr gern, weil es gut wirkt, relativ wenig Nebenwirkungen hat. Und auch die neuen Medikamente werden am Methotrexat gemessen. Also es ist immer noch unser Goldstandard. Wir haben viele und wirklich gute biologische, auch synthetische DMARDs-neue. Und wir haben auch Behandlungsstrategien entwickelt, wie wir ganz systematisch vorgehen, nach Scores vorgehen. Und ich glaube, dass das alles recht sinnvoll ist. Die Zusammenarbeit mit Ihnen als überweisende Kollegen oder betreuende Hausärzte ist ganz wesentlich. Und zwar, weil wir den Patienten natürlich nicht so oft sehen, ihn vielleicht auch gar nicht in seiner Gesamtheit so gut kennen. Zur Therapieüberwachung für das Nebenwirkungsmanagement ist die Zusammenarbeit ganz, ganz wesentlich zur ganzheitlichen Betreuung. Und der Facharzt für Rheumatologie sollte den Patienten aber trotzdem alle 3 bis 6 Monate sehen, um die Therapie mitzuentscheiden. Zurück zu Frau Meier. Eben noch einmal ganz kurz, eine 56-jährige Patientin, sie beschreibt die Morgensteifigkeit ganz typisch und auch die Schmerzen, auch Schwellungen. Sie braucht 4 Wochen, wo sie es ja kommt und geht vielleicht, wo sie sich denkt, okay, dann kontaktiert sie ihren Hausarzt, dort bekommt sie sehr, sehr rasch, eigentlich nach einer Woche, einen Termin. Der Hausarzt sagt dann, nach 10 Wochen, wo er NSAR gibt, wo es auch zeitweise besser wird, dann wiederkommt, sagt er, gut, nein, wir brauchen also auf jeden Fall einen Facharzt für Rheumatologie und überweist hin und nach wiederum einer Woche sieht die Frau Meier den Rheumatologen. 16 Wochen nach Symptombeginn ist das Ganze insgesamt. Und wieso erzähle ich das? Wir haben sehr, sehr schöne Studien in den letzten Jahren gesehen, wo in ganz Europa eigentlich untersucht wurde, was ist eigentlich, wo ist eigentlich das Delay, wo ist die Verzögerung, bis der Patient mit seinen Symptomen tatsächlich beim Rheumatologen landet. Und da gibt es Definitionen dafür. Delay 1 ist einmal, der Patient sucht ärztliche Hilfe, also er möchte irgendwie das Ganze vorstellen, weil es ihm komisch vorkommt. Der Delay 2, der bei uns in Österreich eigentlich nicht so eine Rolle spielt, weil das sehr schnell geht, ist, er kriegt einen Termin beim Allgemeinmediziner. Delay 3 wäre dann, der praktische Arzt versucht einmal damit umzugehen, herauszufinden, was es ist, das zu handeln oder abzuklären und macht dann als Delay 4 einen Termin beim Rheumatologen und eben der Weg dorthin wird als solches bezeichnet. Das können wir bei unserer Frau Meier eigentlich auch sehr schön anschauen und diese Delays da drüber liegen, Delay 1 nach 4 Wochen, 2 Wochen und so. Also immer ist eigentlich der Weg zum Arzt recht schnell. Und ich habe hier ein Diagramm, das vielleicht schwierig zu lesen ist, aber das ist eben eine Studie gewesen mit sehr, sehr vielen Patienten über ganz Europa, wo man sieht, dass wir in Wien eigentlich gar nicht so schlecht waren in Österreich. Und zwar vor allem in den Delays kleiner 1, der Weg zum Hausarzt, dass man einen Termin bekommt und auch der Weg zum Rheumatologen, dass man einen Termin bekommt, war eigentlich sehr, sehr schön. Trotzdem, unsere Frau Meier ist keine echte Patientin, sie ist eine Durchschnittspatientin für Österreich und sie ist doch sehr lange unterwegs gewesen. Und wenn wir wissen, dass das Window of Opportunity bei 12 Wochen liegt, ist 16 Wochen sehr lang. Wenn man sich die anderen Daten anschaut, oft ist es viel länger, es ist in Berlin 27 Wochen, es ist in Griechenland 38 Wochen. Trotzdem sind wir natürlich ehrgeizig, weil wir wissen, wie sinnvoll es ist, die Patienten so früh zu behandeln. Und man muss schon sagen, nur 14% werden auch bei uns von einem Facharzt für Rheumatologie innerhalb dieser Zeit wirklich gesehen. Ich möchte also zusammenfassen, es gibt ein Window of Opportunity, es gibt es nach nur 3 Monaten nach Symptombeginn. Die frühe Therapie braucht eine frühe Diagnose und die frühe Diagnose braucht die Mithilfe natürlich von Ihnen durch eine frühe Zuweisung zu einem Facharzt für Rheumatologie, zu einer Rheumaambulanz, die eigentlich in jedem größeren Krankenhaus da ist, oder auch in einer Begutachtungsambulanz. In Wien gibt es sowas im AKH oder in Krankenhaus Hietzing. Es gibt es im niedergelassenen Bereich in Oberösterreich auch Ansätze in genau diese Richtung von unserem Präsidenten, vom Dr. Buchner. Aber prinzipiell kann man sich da relativ rasch vorstellen und ich glaube, das wäre das Ziel. Vielen Dank.